Medizin und Gesundheit. Mit Universitätsprofessor Dr. Markus Hengstschläger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Radiodoktors begrüßen. Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Das hat uns veranlasst, die heutige Sendung dem Thema Prostatakrebs zu widmen. Vielleicht einmal ein paar Fakten. Prostatakrebs tritt bei fast jedem Mann auf. Gewissermaßen, wenn dieser alt genug dafür wird. Anders formuliert, bei 9 von 10 Männern über 90 finden sich Krebszellen in der Vorsteherdrüse. Allerdings sterben tun nur relativ wenige Männer an diesem Karzinom. Was wir heute diskutieren wollen, sind Themen wie, welche Früherkennungsmaßnahmen sind zielführend, werden angeboten. Wie kann man es verhindern, Männer mit dieser ganzen Diskussion rund um PSA-Werte und Prostatakarzinom zu verunsichern? Und welche Fortschritte gibt es denn bei den Therapien? Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer an dieser Stelle stelle ich Ihnen zuerst einmal meine Gäste vor. Bei mir im Studio sitzt Herr Universitätsprofessor Dr. Shahrokh Shariat. Herr Professor Shariat ist einer von diesen Wissenschaftlern, wo sich die Medizinische Universität Wien dann bemüht, wenn sie im Ausland in Amerika Karriere gemacht haben und dort Professoren waren, sie wiederzubekommen. Wir sind sehr stolz, dass uns das gelungen ist. Ich sage jetzt wir, weil ich auch der Medizinischen Universität angehöre, auch wenn ich leider nicht so viel dazu beigetragen habe im konkreten Fall. Und es ist uns gelungen, dass Herr Professor Shariat jetzt an der Medizinischen Universität Wien am AKH die Universitätsklinik für Urologie leitet. Außerdem ist er heute Gast auch deshalb, weil er sich etwas zum Ziel gesetzt hat, was auch genauso wichtig ist wie seine unzähligen international hoch angesehenen wissenschaftlichen Publikationen, nämlich auch zu publizieren für die Patienten, die sozusagen Informationen brauchen. Und da ist ein ganz bemerkenswertes aktuelles Buch erschienen. Die Medizinische Universität Wien hat im Manz Verlag, Herr Professor Shariat, gemeinsam mit dem Kollegen Nikolai Hübner, haben dieses Buch herausgegeben zu dem Thema Prostatakrebs, Vorbeugung, Diagnose und Therapie. Ich habe es hier vor mir liegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie das noch nicht zu Hause haben, die Hörerinnen für Ihre Väter, Söhne, Männer und die männlichen Hörer, um sich zu informieren. Es ist unglaublich eindeutig und klar geschrieben und gut verständlich, kann ich nur empfehlen. Herr Professor Shariat, herzlichen Dank fürs Kommen. Hallo.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Und den Mann, sozusagen, der an der Front, draußen an der Praxis, tagtäglich mit diesen Themen, über die wir heute reden, zu tun hat, ist Herr Dr. Walter Kotzak. Er ist Facharzt für Urologie und Andrologie. Er ist stellvertretender Fachgruppenobmann in Wien. Und Sie werden gleich heute in der Sendung noch hören, dass er auch ein Innovator ist, wenn es um die Anwendung ganz aktueller neuer Diagnoseverfahren gibt, die sozusagen dann schon dem Patienten direkt an der Front angeboten werden können. Herr Dr. Kotzak, auch ein herzliches Dankeschön für Sie, dass Sie da sind. Hallo.
Schönen Nachmittag, danke für die Einladung.
Herr Professor Shariat, vielleicht fangen wir mal an, ganz grob, was ist überhaupt die Prostata? Was muss die machen im Körper? Wozu ist die gut?
Also die Prostata ist ein Organ, das viele Funktionen übernimmt und doch nicht ein lebensnotwendiges Organ ist. Das heißt, die Prostata, wo sie hauptsächlich ihre Hauptfunktion hat, ist im Samenproduktion mit den Spermazellen, die aus den Hoden kommen, da zusätzliche Stoffe dazu zu geben, seien es Enzyme, Proteine und so weiter, um unsere Spermazellen aktiv zu machen und effektiv zu machen bei der Befruchtung der Eizellen bei der Frau. Das heißt, das ist eigentlich die einzige Funktion, warum wir die Prostata haben. Leider ist sie aber auch eine der Organe, die viele Sorgen macht. Und das werden wir heute sprechen, sei es gutartige Sorgen und bösartige Sorgen. Und funktionell, einem bestimmten Alter, wo wir keine Kinder mehr kriegen wollen, ist sie eigentlich nicht ein notwendiges Organ, das wir brauchen zum Überleben, sagen wir.
Herr Dr. Kotzak, in der Urologie-Ordination, ist da das Prostata-Thema das, wie soll ich sagen, Schwerpunktsthema, oder ist es da nur eines von vielen, oder ist es schon so etwas, wo man sagt, über das redet man eigentlich im Alltag, wenn man täglich mit Patienten redet, sehr, sehr oft. Das ist schon ein Schwerpunkt der Urologie.
Also es betrifft sicherlich einen Großteil der Patienten, die tagtäglich in unsere Ordinationen kommen. Die Prostata-Krebsvorsorge wird in zunehmendem Maße in den letzten Jahren immer mehr bedeutungsvoll und nimmt auch immer mehr Zeit in der Aufklärung und in der Beratung in Anspruch. Natürlich haben wir viele andere Erkrankungen auch zu behandeln, das ist gar keine Frage, aber die Prostata ist natürlich sozusagen das große Thema in der Urologie und beim Mann.
Bevor wir, und das ist unser heutiges Thema, ja an die sozusagen Entartung im bösartigen Sinn oder auch im gutartigen, aber Krebssinn herangehen, vielleicht noch vorweg, es gibt ja auch andere Prostata, wie soll ich sagen, Entitäten, Krankheiten, was auch immer, Entzündungen. Was gibt es da so ganz kurz, bevor wir dann sozusagen zum Karzinom kommen?
Also ganz wichtig ist zu sagen, dass alle anderen Erkrankungen der Prostata, die zumeist mit Beschwerden einhergehen, in der Regel nichts mit dem Prostatakarzinom zu tun haben. Das Prostatakarzinom wird erst symptomatisch zu einem sehr späten Zeitpunkt. Und darüber hinaus haben wir halt mit Vergrößerungen der Prostata, mit gutartigen Vergrößerungen der Drüse zu tun, die Patienten zu tun, die wiederum zu Entleerungsstörungen des Harnes führen können, zu Reizerscheinungen der Harnblase. Wir haben Entzündungen der Prostata, die sehr schmerzhaft sein können, die sich chronifizieren können. Wir haben Veränderungen im Samen, in der Samenqualität, blutiger Samen, der die Patienten sehr verunsichert, aber in den meisten Fällen harmlos ist. Also wir haben eine breite Palette an Prostata-Erkrankungen, die nichts mit dem Karzinom zu tun haben.
Heute wollen wir allerdings über das Prostata-Karzinom reden. Vielleicht an dieser Stelle mal vorweg noch, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen das ja ohne dies, ich erinnere Sie nur daran, jede Woche kann man bei uns bereits vor der Sendung umfangreiche Informationen zum Thema im Internet unter oe1orf.at nachlesen. Und natürlich können Sie auch, sollen Sie auch, wie üblich bei uns anrufen. Die Telefonnummer ist 0800 22 69 79. Unentgeltlich aus ganz Österreich können Sie unter dieser Nummer hier bei uns Fragen stellen, Anregungen, Beschwerden. Ich darf vielleicht die Nummer noch einmal wiederholen, 0800 22 69 79. Herr Professor Scharrier, aber es gibt auch Prostatakrebs. Ist es schon verstanden, warum das entsteht?
Leider noch nicht. Wir haben viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die ein bisschen uns ein Verständnis geben über die molekularen und Events, die zu Prostatakarzinom führen könnten. Aber wir haben noch nicht so einen Smoking Gun oder irgendwas, dass wir sagen können, das können wir anzielen, das können wir anpeilen, um ein Prostatakarzinom vorzubeugen. Wir wissen, dass ungefähr in 10% der Patienten oder 10% der Prostatakarzinom-Patienten hier eine familiäre Komponente ist und da spezifische genetische Veränderungen sind, die zu Prostatakarzinom führen. Das heißt, Prostatakarzinom ist häufiger in Familien, spezifische Familien. Wenn Sie zum Beispiel ein Familienmitglied ersten Grades haben, das Prostatakarzinom hat, ist ihre Wahrscheinlichkeit, Prostatakarzinom zu kriegen, doppelt erhöht verglichen zu der normalen Bevölkerung. Und natürlich, wenn Sie mehrere Familienmitglieder haben, steigt die Wahrscheinlichkeit proportionell weiter. Das heißt, in 10% wissen wir, da ist eine familiäre Komponente. Deswegen ist einer der Anamnesepunkte immer die Nachfrage.
Gibt es schon was in der Familie?
Gibt es was in der Familie.
Genau, ja, völlig klar. Und dann natürlich, über das reden wir eh noch engmaschiger vielleicht oder noch klarer. Wir haben schon einen Anrufer in der Leitung, den Herrn Güttersberger. Schönen Nachmittag, Herr Güttersberger.
Ja, guten Tag.
Bitte.
Meine Frage bezieht sich darauf, welche Rolle hat der PSA-Wert in dem Zusammenhang? Bis 2015 war es so, dass als oberster altersspezifisch korrigierter Wert 6,5 war. Mhm. Ja? Mhm. Und seitdem, bei den Untersuchungen, ist das vollkommen geändert worden. Mhm. Ja? Also bis dahin hat ein Blick genügt. Ich habe sicher einen PSA-Wert von 2,25. 6,5 ist weit weg, brauche ich mich nicht so besonders mehr beunruhigt fühlen.
Jetzt, das heißt, Ihre Frage geht eigentlich in die Richtung, was hat sich da geändert? Warum ist der Wert jetzt sozusagen der Grenzwert verändert worden? Sehe ich das richtig, Herr Güttersberger?
Ja, aber warum? Und zwar ist es so, der Grenzwert ist ziemlich radikal gesenkt worden, ja, von 6,5 auf 0,3 zum Beispiel im Hanusch Krankenhaus. Und ich hatte einen Wert von 3,8. Ja, nach alter Bewertung, ja, wäre ich nicht suspekt. Nach jetziger Bewertung falle ich bereits in das Suspekt.
Ja. Ich gebe die Frage gleich einmal an unsere Experten weiter. Herr Dr. Kozak, da hat sich was getan beim PSA-Wert. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erklären, was ist der PSA-Wert? Wofür steht das Wort PSA? Was ist PSA-Wert? Warum misst man das in diesem Zusammenhang? Und dann vielleicht die Frage von Herrn Gütersberger.
Also der PSA-Wert, die Abkürzung, heißt prostataspezifisches Antigen. Das ist eine Eiweißsubstanz, die von der Prostata produziert wird und eigentlich auch nur in der Reproduktion benötigt wird, weil es eben die Samenflüssigkeit verflüssigt nach der Ejakulation. Jede Prostatazelle produziert das PSA und die bösartigen Zellen, zumindest der Großteil der bösartigen Zellen, produziert mehr PSA bzw. gibt mehr von diesem PSA an die Blutbahn ab. Daher hat sich der PSA-Wert seit mehreren Jahrzehnten eigentlich in zunehmendem Maße als Früherkennungshilfe, würde ich sagen, etabliert. Die Grenzwerte haben sich verschoben. Ursprünglich war der Standardgrenzwert 4,0. Viele Langzeitstudien beziehen sich auf diesen Grenzwert, der wurde zuletzt auf 3,0 reduziert. Es gab dann Untersuchungen, nach denen man den alterskorrigierten Grenzwert eingeführt hat, weil man ihm gesagt hat, dass ein 40-jähriger Mann aufgrund auch einer kleineren Prostata zumeist weniger PSA haben sollte als ein 70-jähriger Mann. Diese Werte sind allerdings nur sehr mit Vorsicht zu genießen und eigentlich nur von Bedeutung bei der erstmaligen Bestimmung des PSA-Wertes. Wenn man da im Normbereich ist, sind alle beruhigt und man kann sozusagen die nächste Kontrolle abwarten. Entscheidend ist dann, wie sich der PSA-Wert weiterentwickelt. Entscheidend ist, dass der PSA-Wert nach Möglichkeit im selben Labor durchgeführt wird und mit demselben Testkit durchgeführt wird. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man über einen längeren Zeitraum den Verlauf kontrollieren kann und individuell dann auf die Bedürfnisse des Patienten eingehen kann.
Ja, aber was suggeriert falsch positiv, falsch negativ? Was ist das?
Ja, also sehr wichtig ist zu verstehen, was Kollege Kotzer gesagt hat, ist absolut richtig. Man muss aber verstehen, diese Denkensart, eine Zahl positiv, eine Zahl negativ, ist eigentlich eine Vereinfachung, die wir nehmen, um eine bestimmte Sensitivität und Spezifizität bei jedem Test, also nicht nur beim PSA, zu haben. Was heißt das für uns? Das heißt, wir wissen, dass das PSA auch viele Patienten mit einem PSA unter 3, unter 2 vielleicht Prostatakarzinom haben. Aber natürlich müssen wir irgendwo einen Schnitt setzen und sagen, ab da ist es abnormal. Jedoch die Variabilität zwischen uns allen, die Größe der Prostata und viele andere Faktoren können das PSA beeinflussen. Jedoch müssen wir, glaube ich, als Public Health Policy irgendwo einen Schnittpunkt setzen, sagen wir, ab diesem Punkt sollte man andenken, eine Untersuchung zu machen. Die Problematik mit dem PSA, die Sie natürlich in Ihrer Frage natürlich klar erkannt haben, ist, dass auch viele Männer mit einem sozusagen erhöhten PSA gar nicht Prostatakarzinom haben, sondern eine Untersuchung untergehen, um sicherzustellen, dass kein PSA, kein Prostatakarzinom hier vorliegt. Und das nennen wir dann einen falsch positiven Test. Das heißt, PSA ist erhöht, aber es ist kein Prostatakarzinom da. Und da gibt es verschiedene Methoden und ich hoffe, wir werden darüber sprechen. Und falsch negativ ist, wir realisieren, dass eine Gruppe der Patienten mit Prostatakarzinom ein erniedrigtes PSA haben und gar nicht auffallen. Oft sind das Männer, die ein niedriges Testosteron haben oder Männer, die einen sehr kleinen Karzinom haben und der sich so und so nachher zeigen wird.
Vielleicht machen wir das einmal gleich, Herr Dr. Kozak. Also was ist jetzt eigentlich das Spektrum, was ich tun muss? Ich bin 50, jetzt sage ich mal, was muss ich tun, um sicherzustellen, ich habe alles gemacht. Und wenn ich dann einen erhöhten PSA-Wert hätte, was wären dann die nächsten Schritte? Und speziell, was machen Sie dann sozusagen mit dieser innovativen neuen Methode?
Also prinzipiell gehört zum PSA-Wert immer auch die Tastuntersuchung dazu. Das heißt, ist die Tastuntersuchung verdächtig?
Wie oft mache ich das?
Normalerweise, wenn kein Verdacht besteht, einmal im Jahr.
Einmal im Jahr?
Ab? Ab 45 empfehlen wir es, ab 40 bei familiärer Belastung, ab 50 sollten wir es auf jeden Fall machen. Die Höhe.
Schon gemacht.
Okay, aufgeschrieben. Okay, alles klar.
Ja.
Ich habe schon öfter gemacht, ja, also in meinem Leben, weil es in irgendwelchen anderen Zusammenhängen, aber jetzt diese Routine rein, nur auf das, geht es jetzt los. Ja.
Also wie gesagt, wenn beim ersten Mal der Tastbefund in Ordnung ist, im Ultraschall alles in Ordnung ist. Und
das kann ich beim Urologen in der Ordination.
Das macht man genau. Dann beim Urologen in der Ordination. Wenn der PSA-Wert mehr oder weniger im Normbereich ist, dann kann man mal beruhigt sein und wird maximal einmal im Jahr, je nachdem, zur Kontrolle gehen. Ist der PSA-Wert erhöht, verdächtig, weil er über dem jeweils angegebenen Grenzwert, die wirklich sehr differieren können von Labor zu Labor, ist der erhöht, dann wird er kurzfristig kontrolliert unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, man wird einmal in jedem Fall dem Patienten empfehlen, 3-4 Tage keinen Samenerguss zu haben, 3-4 Tage Radfahren, auch am Ergometer, also am Heimergometer, zu vermeiden, sodass man von dieser...
Weil das einen Einfluss auf diesen
PSA-Wert hat? Weil das den PSA-Wert fälschlich erhöhen kann. Genauso sollte man ausschließen, dass Entzündungen im unteren Harntrakt, also Blasenentzündung, Prostatentzündung, Nebenhodenentzündung, ausgeschlossen werden kann, weil auch die den PSA-Wert massiv erhöhen können. Und wenn das alles ausgeschlossen ist, dann macht man eine Kontrolle und schaut dann, ob sich der PSA-Wert nicht wieder rückläufig ist und in einen normalen Bereich zurückbewegt hat.
Herr Professor, und dann ist der aber nicht rückläufig, dann bleibt der oben. Was machen wir dann?
Ja klar, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir realisieren, dass der PSA die Zahl fluktuieren kann. Und deswegen diese nochmaliges Testen, um sicher zu sein, dass er wirklich erhöht ist und dass nicht irgendwas zu einer fälschlichen Erhöhung geführt hat. Und bleibt es weiterhin erhöht, gibt es ja verschiedene Strategien. Die häufigste Strategie ist dann ein Anraten des Patienten, dass eine Prostatabiopsie gemacht wird, nach einer Diskussion, was die Vorteile und Nebenwirkungen sind. Man muss da viele Sachen in Konsideration nehmen, nämlich das Alter des Patienten, was ist seine Lebenserwartung und so weiter, weil wir wollen jetzt nicht ein Prostatakarzinom suchen, wenn die Lebenserwartung weniger als 10 Jahre ist. Und wenn wir von Lebenserwartung reden, wir von biologischen Lebenserwartung, nicht nur einfach vom chronologischen. Das wissen wir, wir haben topfitte 80-Jährige und andere, die nicht so fit sind und jünger sind. Das heißt, und dann ist die Prostatabiopsie wahrscheinlich der häufigste nächste Schritt. Wir bewegen uns jetzt mehr und mehr zu einer moderneren Medizin, da wir realisieren, dass ungefähr in Europa 1,2 Millionen Prostatabiopsien gemacht werden, aber ungefähr nur 300.000 positive Prostatakarzinome zu finden sind. Das heißt, viele Biopsien ohne Karzinom und viele Biopsien, die das Karzinom verpassen, weil wir blind einfach die Nadel reingeben, und unnötige Biopsien. Und da ist ein Schritt, der jetzt mehr und mehr Anwendung findet, eine Bildgebung vorher. Und die Bildgebung ist ein multiparametrisches Prostata-MR, dieses Magnetresonanz der Prostata von einem Experten in einem guten Diagnosezentrum gemacht. Kann uns viel Auflösung, sei es molekulare Auflösung, aber auch morphologische, anatomische Auflösung geben. Ist da ein Risiko, Raumforderung da? Wo ist sie? Kann man gezielt darauf biopsieren? Und ich glaube, Kollege Kotzak ist da, hat sehr viel Erfahrung, weil er das sehr viel verwendet in seiner Diagnose.
Das ist die Diffusionsbiopsie, Herr Dr. Kotzak, von der wir jetzt schon reden, oder das würden Sie in dem Fall dann machen oder aber auch nicht in jedem? Vielleicht kurz erklären, was das
also,
ist.
Also Diffusionsbiopsie, das heißt die Verschmelzung der MR-Bilder mit dem Ultraschall.
Ich habe es falsch gesagt, Fusion.
Fusion, Fusion, Verschmelzung der markierten Bilder. Das heißt, die Fusion hat primär eigentlich nur dann einen Sinn, wenn der Radiologe einen verdächtigen Herd lokalisieren kann in der Prostata. Dazu hat er ein Instrumentarium, das er nach 5 Punkten bewertet, und wenn also 4 oder 5 Punkte sozusagen beurteilt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass hier sich ein signifikantes Karzinom in dem Herd befinden kann. Dann markiert er diesen Herd, schickt uns die Bilder, markiert die Prostata, und wir fusionieren das mit dem Ultraschall, und in Echtzeit können wir Ultraschall gezielt jetzt nicht nur in der Prostata systematisch mehr oder weniger zufällig Gewebeproben entnehmen, sondern auch aus dem Herd, den uns der Kollege sozusagen beschrieben hat. Das ist eine sehr, sehr neue Methode. In den Leitlinien wird sie meistens erst empfohlen für die Zweitbiopsie, das heißt, wenn die Erstbiopsie negativ ist, dass man bei der Zweitbiopsie dann eben eine zielgerichtete, fusionierte Biopsie macht. Das wird sich wahrscheinlich innerhalb kurzer Zeit ändern, weil sich die Leitlinien diesbezüglich auch in den letzten 3 Jahren rapide geändert haben. Und das war der Grund, warum wir das sozusagen als Erste in Österreich in die Ordination eingeführt haben.
Wir werden gleich jetzt dann über die Therapie sprechen, wenn also die Befunde positiv bleiben. Wir hätten noch einen Anrufer, den Herrn Weber in der Leitung mit einer Frage. Schönen Nachmittag.
Ja, hallo.
Ja, Herr Weber, können Sie uns hören?
Ja, kann ich.
Bitte, Ihre Frage.
Es geht um Folgendes, und zwar bin ich 39 Jahre alt und leide seit einem Jahr unter permanenten Ejakulatsblutungen bzw. auch Harnblutungen. Ich habe im Grunde genommen, glaube ich, jede Untersuchung gemacht, die man machen kann, vom MR des Unterbauchs, CT zweimal, Zystoskopie zweimal, Ejakulat und Harnkultur ist gemacht worden. Wir haben BSA abgenommen. Also im Grunde genommen
nichts gefunden.
Nichts gefunden, außer leichte Verkalkungen in der Prostata, die darauf schließen lassen, halt, dass da anscheinend öfter eine Entzündung eben stattgefunden hat. Wir haben über die Ejakulatskultur herausgefunden, dass Keime, ich glaube Streptokokken und Staphylokokken drinnen waren, die nicht hingehören. Die haben wir jetzt antibiotisch behandelt. Geht trotzdem noch weiter. Ansonsten eben, wie gesagt, nichts gefunden. Ja.
Und jetzt fragen wir unsere beiden Experten, was kann man da machen? Herr Professor.
Ich glaube, Sie haben, wie es scheint, Sie haben schon viele Untersuchungen gemacht, die signifikante Krankheiten ausschließen. Also ein Prostatakarzinom kann man mit einer großen Wahrscheinlichkeit, wenn das PSA und MET normal sind, ausschließen. Also vom Prostatakarzinom brauchen wir jetzt keine Sorge zu haben. Das MET sollte auch Abnormalitäten in den Samenblasen, wo auch Karzinome stattfinden können, Abnormalitäten, andere Formen der Krankheiten stattfinden können, schließt das eigentlich auch aus. Die Frage ist, wann kriegen Sie es, wie kriegen Sie es, kommt es mit Symptomen, haben Sie Prostataentzündung zu der Zeit? Also es sind viele Fragen, die offen bleiben. Kann es mit irgendwelchen Aktivitäten zu tun haben? Also ich glaube, da muss man wirklich eine extensive anamnestische Fragestellung haben, Untersuchung, um Sachen auszuschließen.
Ich denke, das machen wir so, da rufen wir dann vielleicht nach der Sendung auch noch einmal an, um gerne, das abzuklären. Aber schon einmal sehr klar war zum heutigen Thema, Prostatakarzinom bei negativem PSA-Wert und MR, da sind Sie beide, verneinen das hier, das sehen ja die Hörerinnen und Hörer nicht. Ich wollte jetzt zur Therapie kommen, nehmen wir an, also es ist jetzt aber klar. Was machen wir jetzt? Wer will einmal, wie steigen wir ein? Herr Dr. Kozak.
Naja, also wenn das Biopsieergebnis positiv ist, das heißt, dass es für den Patienten nicht gut ist, sprich, dass es für ihn negativ ist, dann liegt ein Karzinom vor und dann ist die entscheidende Frage, wie schaut das Karzinom aus? Wie bösartig ist dieses Karzinom? In welchem Ausmaß wurde dieses Karzinom bei der Biopsie gefunden? Wie war der Ausgangs-BSA-Wert und so weiter? Und aus dem heraus wird man dann dem Patienten persönlich maßgeschneidert verschiedene Therapiemöglichkeiten empfehlen. In relativ klaren Fällen ist das ziemlich eindeutig und man kann die Empfehlung klar aussprechen. In weniger klaren Fällen, in etwas komplizierteren Fällen, wird es unumgänglich sein, zum Beispiel auch ein Tumorboard damit zu beschäftigen. Das heißt, dort wird der Fall einem Gremium vorgestellt und die machen dann von ihrer Seite her noch einmal Therapievorschläge. Das sind dann ein multidisziplinäres Team aus verschiedensten Fachgruppen.
Herr Professor Schariert, ich habe in der Eingangsmoderation gesagt, aber sterben dann die wenigsten Männer irgendwie dran? Vielleicht habe ich das eher ein bisschen schnell und flapsig gesagt.
Nein, überhaupt nicht. Sie, ja? Sie haben, glaube ich, genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, dank dem PSA, und das ist, warum wir Urologen und viele andere Gesundheitsexperten das PSA oder das PSA-Untersuchung mit einem urologischen Untersuchung anraten, ist, dass wir diese Karzinome dramatisch früh finden. Was heißt das? Früher haben wir ungefähr 20% unserer Patienten waren mit gestreutem Karzinom vor der PSA-Ära, über 20%. Und da sind nicht so viele Möglichkeiten, den Patienten zu helfen. Dank Gottes haben wir auch in diesem Krankheitsstadium jetzt neue Medikamente und unglaubliche Erkenntnisse. Aber dank dem PSA finden wir jetzt die meisten Karzinome in einem Frühstadium. Das heißt, weniger als 2% sind in Österreich im gestreuten Stadium. Das heißt, das bringt auch die Frage auf, diese Frühstadien, wann sollten wir sie behandeln, wie sollten wir sie behandeln und wie können wir die Nebenwirkungen minimisieren? Da haben wir auch dramatische Fortschritte gemacht. Was heißt das? Dass unsere Therapien auf vielen Ebenen einen Fortschritt haben. Eins, sie sind genauer, effektiver, wir können viel früher und viel effektiver zur Heilung führen, weniger Nebenwirkungen, sexuelle Nebenwirkungen, Inkontinenz. Aber ich glaube, die größte
Errungenschaft... Also Erektionsprobleme und Inkontinenz sind genau. so die beiden...
Genau. Bei dem Frühstadium hauptsächlich.
Mhm, aus.
Aber wir haben auch die größte, glaube ich, Errungenschaft ist, dass wir auch verstanden haben, dass viele Karzinome so früh entdeckt werden und eigentlich biologisch nicht aggressiv sind. Das haben Sie vorher gesagt, fast jeder Mann irgendwann wird ein Karzinom entwickeln. Jedoch diese Karzinome bei manchen Leuten schlafen einfach. Das sind Zellen, die abnormal sind, eigene körpereigene Zellen, die abnormal sind und keine Behandlung gebrauchen, vielleicht für immer, vielleicht einige Zeit. Das ist ein dynamischer Prozess. Und wir heute viele Patienten, die früh Stadium bekannt sind, auch die Option geben können der aktiven Überwachung. Mhm. Das Wichtigste im Ganzen, und das ist, glaube ich, die Erkenntnis der Medizin der letzten wirklich 50 Jahre, ist, dass wir hier, was wir dieses Schlagwort personalisierte Medizin, das hat mein Kollege schon gesagt, es hängt viel von den Wünschen, Ängsten, familiäre Zusammenhalt, viele Sachen, die vom Patienten ab. Das heißt, jeder Patient hat hier die Wahl, in den Frühstadien verschiedene Therapiemöglichkeiten, die auf seinen Körper, auf seine Gedanken, seine Persönlichkeit zutreffen. Und dieses maßgeschneiderte, ich glaube, das ist das Schlagwort, zugeführt werden können und gelöst werden können. Die Nebenwirkungen können ja aber auch effektiv behandelt werden. Das muss man auch heutzutage sagen, was wir früher nicht hatten.
Bisschen schaue ich schon auf die Uhr. Wir haben eigentlich sozusagen die Zusammenfassung des Themas. Es ist eigentlich ein ganz gut therapierbarer Tumor, wenn er früh erkannt wird. Das ist also so, damit ist ja alles klar und Sie haben eh schon ein bisschen böse geschaut, wie ich gesagt habe. Ich fange es jetzt dann an mit dem routinemäßigen Kontrolle. Wir hätten noch einen Anrufer, den würde ich noch hereinnehmen, den Herrn Bayer. Bitte ihn aber gleich die Frage kurz und präzise zu stellen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Herr Bayer, bitte.
Ja, grüß Gott, Bayer. Was mein Problem war, ich habe 2013 einen Anstieg des PSA-Wertes gehabt und auf 3,8 und aufgrund des Anstieges hat die Urologin sofort gesagt, wir müssen eine Biopsie machen. Danach habe ich eine Infektion gehabt, wo ich fast verstorben wäre und im Endeffekt ist es wieder gesunken und 2016 habe ich ein MR gemacht, da hat man festgestellt, dass das Karzinom 0,9 Zentimeter groß ist und 2018 jetzt da habe ich wieder ein Karzinom im R gemacht und da ist es gleich geblieben. Also der Wert ist gleich, also ich sehe keinen Grund, dass ich da weitere Biopsien oder sonst was durchführen soll.
Alles klar, Herr Bayer, Herr Professor, kann man da, ich glaube, das ist klar eigentlich, was er uns erzählt, Herr Bayer, oder
Die Frage ist
das ein typischer Fall? So kann man eigentlich fragen. Ist das was man immer wieder hört? Ja?
Viele Karzinome verändern sich nicht und die muss man nicht unbedingt behandeln. Jedoch muss man ja hier eine Diagnose eines Karzinoms. Haben Sie hier eine Biopsie gehabt, die Karzinom gezeigt hat oder nicht?
Ja, richtig. 3+3, also ziemlich eine leichte Variante, wo ich habe dann die Urologin gewechselt, die hat gesagt, in dem Fall also, wurde sogar noch ein zweiter Biologe hinzugezogen, ob tatsächlich ein Karzinom vorhanden ist. Gell?
Ja.
Sie also haben ganz eine leichte Form.
Ja, Sie haben ein Frühstadium wahrscheinlich. Natürlich muss man die richtige Biopsie, es ist auch die Quantität, wie alt Sie sind, was Ihre Wünsche sind wichtige Fragen. Aber da gibt es das Programm, das viele Urologen machen, eben diese aktive Überwachung. Die Bildgebung ist sicherlich ein Teil dieser aktiven Überwachung. Aber es kann sein, dass der Tumor gleich groß bleibt, aber seine biologische Aggressivität, das heißt die Gleason-Grad, diese, was Sie gesagt haben, 3+3, verändern kann. Um neue Infektionen vorzubeugen, können Sie auch eine Biopsie, die transperineal hat, dass Sie durch die Darm und nicht durch den Darm haben. Und das wird die Wahrscheinlichkeit einer Infektion fast auf Null bringen.
Ich darf damit die Schlussrunde eröffnen. Herr Dr. Kozak, wenn man in die Zukunft schaut, Thema Prostatakarzinom, Urologie allgemein, gibt es Wünsche? Vielleicht sei es an die Politik, wo man sagt, da könnte man ein bisschen nachfeilen, da gibt es etwas, muss ich sagen, eigentlich gerade da schon nachgerüstet, da könnte man noch mehr machen.
Also Prinzipiell ist es so, dass sich durch die neuen bildgebenden Verfahren, durch die verfeinerte Biopsie, durch den PSA-Wert und so weiter, der Beratungsaufwand dramatisch erhöht hat. Wenn man das zusammenzählt, kommt man auf mehrere Stunden und das wird von den Sozialversicherungen in keiner Weise finanziell entlohnt, ist aber extrem notwendig, um eben auch den Männern die Angst vor dem Prostatakarzinom, die Angst vor dem PSA-Wert und seinen möglichen Folgen zu nehmen, weil nur das Gespräch kann eigentlich den Patienten führen und ihn zur Mitarbeit bewegen und letztendlich aber auch beruhigen.
Das heißt, alles aber, was wir heute besprochen haben, ist im Spektrum der Krankenkassen, das heißt, wird auch übernommen?
Leider nein.
Ah, bitte. Ja,
also der multiparametrische MRT wird nur von einzelnen Kassen in bestimmten Indikationen übernommen, teilweise entsprechend eben den Leitlinien. Bei den Gewebeproben der Prostata ist es so, dass die normale systematische Gewebeprobe wohl übernommen wird, aber weit unterhonoriert ist. Und die Fusionsbiopsie in der Praxis wird natürlich gar nicht honoriert.
Na, da haben wir ja ganz konkrete Ansätze. Herr Dr. Kosak, herzlichen Dank fürs Kommen und danke für Ihre Expertise.
Danke auch.
Herr Professor, Therapien, wenn wir uns in 5 Jahren treffen, in 10 Jahren treffen würden, was wir kommen, fokale Therapien, sollen wir das noch einmal kurz ansprechen, was das ist? Oder und was gibt's, was kommt noch so? Was wird so alles oder was ist schon da?
Ich glaube, es werden in verschiedenen Bereichen große Fortschritte gemacht. So, wir verstehen heute durch die Forschung extrem viel über das Prostatakarzinom, seine molekulare Begebenheiten, welche Patienten Frühdiagnose brauchen, welche späte Diagnose, welche Eingriffe brauchen, welche keine Eingriffe brauchen und was sie für Eingriffe brauchen. Und ich glaube, hier in der Zukunft, wir haben schon einen unglaublichen Fortschritt im metastasierten, also gestreuten Karzinom. Das sind neue Medikamente, die wirklich bahnbrechend sind. Ich glaube, wir werden hier noch viele Fortschritte machen und da ist viel Energie dahinter, da Fortschritte zu machen, Leben zu verlängern, aber auch qualitativ hochwertig zu verlängern. Ich glaube, dass auch die fokale Therapie, genauso wie die Fusionsbiopsie, dann, wenn wir wissen, wo der Tumor ist, ganz gezielt behandeln können, anstatt das ganze Organ rauszunehmen. Bei der Brust nehmen wir auch nicht die ganze Brusthaute mehr raus, sondern nur den Tumor raus. Und das sollte auch bei der Prostata sein. Viele Männer werden, glaube ich, in der Zukunft auch Medikamente haben, die diesen Karzinom so ungefähr zu einer chronischen Krankheit machen. Das heißt, man muss es gar nicht aktiv, aggressiv eingreifen, sondern einfach in Schach halten. Und ich sage oft den Patienten, dass ihr Diabetes oder ihr Bluthochdruck viel schlimmer ist als ihr Prostatakarzinom. Aber ich glaube, die wichtigste Sache, die wir heute schon machen können, die eine dramatische Veränderung dieser Krankheit in vielen Männern hervorrufen kann, ist eine Vorsorge, rechtzeitiges Awareness, Vorsorge und vielleicht auch in der Zukunft hier Prävention mit gesundes Leben, Sport machen, früh zum Urologen gehen und ein Bewusstsein über seine Lebensqualität und Lebenslänge zu haben.
Vielleicht ganz kurz, ich unterbreche Sie noch ein Wort zum Rauchen, weil es ja auch jetzt politisch ein großes Thema ist. Was kann man da dazu sagen? Prostatakarzinom und Rauchen?
Also wir wissen, verglichen zu anderen Karzinomen, wir Urologen behandeln ja viele Karzinome. Wir wissen, dass Blasenkarzinomen über 2/3 Raucher bedingt sind. Das ist 4. häufigste Karzinom beim Mann und ungefähr 7. bis 9. häufigste bei der Frau. Österreich ist da weltführend und der Sterblichkeit auch. Also etwas, das ist eigentlich eine Tragödie in Österreich ist. Nierenzellkarzinom auch Rauchen, Infertilität und so weiter. Und beim Prostatakarzinom wissen wir, dass Rauchen wahrscheinlich die Rate an Prostatakarzinom ein bisschen steigt, aber das ist nicht, glaube ich, der Krux. Das Krux ist wirklich, dass wenn Sie Prostatakarzinom haben, und das ist die Wissenschaft von der Universität Wien, in vielen Gruppen, das wir gemacht haben, wenn Sie Prostatakarzinom haben, weiter rauchen und schwerer Raucher sind, wird Ihre Prognose schlechter sein. Sie werden schlechter auf die Medikamente ansprechen.
Herr Professor Schariert, auch ein herzliches Dankeschön an Sie für Ihre Zeit und die Beantwortung unserer Fragen. Ich darf noch einmal ganz schnell darauf hinweisen, dass die Medizinische Universität Wien im Manz Verlag der Professor Schariert mit einem Kollegen ein Buch herausgegeben hat über das Prostatakarzinom. Wir sind damit am Ende der Sendung angelangt. Ich verabschiede mich im Namen der Redaktion Dr. Christoph Lepprich und freue mich auf ein Wiederhören, Ihr Markus Hengschläger.